Grüß Gott und herzlich willkommen zur Spiritualitätssendung bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol, sagt Ihnen Doris Frey. Schön, dass Sie alle mit dabei sind. Im Text eines neuen geistlichen Liedes heißt es: Tief in mir habe ich Sehnsucht nach dir, Sehnsucht, die mich zu dir drängt. Tief in mir eine Flamme ganz sacht, und ich wünsch mir, dass sie wie ein Feuer brennt. Fach die Liebe zu dir neu in mir an, dass dein heiliger Geist neu in mir wirken kann. Lass mein Herz mit deinem schlagen, denn mit dir kann ich es wagen, und still du die Sehnsucht tief in mir. Still du die Sehnsucht tief in mir, im Herzen eines jeden von uns brennt eine unstillbare Sehnsucht. Es ist jene Sehnsucht, die uns zu einem erfüllten Leben führen wird, wenn wir ihr folgen. Sei das nun eine bestimmte Ausbildung, ein Beruf, ein Partner, eine Partnerin, Familie, letztlich ist diese Sehnsucht ganz eng verbunden mit unserer Berufung. Mit der Idee, die Gott für das Leben jedes Einzelnen von uns hat. Unsere Aufgabe ist es, diesen Weg zu entdecken und ihn dann zu gehen. Das ist eine ganz spannende Sache, denn schließlich geht es um nichts weniger als unser Leben. Hier bei uns bei Radio Horeb haben wir es uns zur lieben Gewohnheit gemacht, jeden Monat in der Spiritualitätssendung für Sie einen Gast einzuladen, der Sie an seiner Berufungsgeschichte, an seinem Weg zu und mit Gott teilhaben lässt. Unser Gast heute, Andreas Süß, er ist Kaplan in der Pfarrei St. Matthäus in Düsseldorf. Grüß Gott, Herr Kaplan Süß.
Grüß Gott, Frau Frey.
Herr Kaplan Süß, ich habe einmal ein Werbeplakat gesehen, auf dem stand, wer Licht in die Welt bringen will, der wird entweder Elektriker oder Priester. Sie haben sich für Zweiteres entschieden und bringen auch als, ich möchte es jetzt so ausdrücken, als Vater des Neidfieberlicht in die Welt. Nur ganz kurz, was hat es denn damit auf sich?
Ja, also das Neidfieber ist eine Initiative der Neuevangelisierung, die von jungen Christen ganz verschiedener Gruppen, Gemeinschaften getragen wird und die aus dem Weltjugendtag 2005 entstanden ist. Ich war mit Katharina Fassler von der Gemeinschaft Emanuel, basierend auf dem Konzept der Gemeinschaft Emanuel damals, derjenige, der eingeladen von Katharina damals gesagt hat, das stimmt, der Weltjugendtag war so ein wunderbares Ereignis, das wollen wir weitertragen, die Spiritualität des Weltjugendtages von jungen Menschen, die im Glauben so begeistert sind, dass sie Zeugnis geben von der Lebendigkeit, von der Liebe Gottes zu uns Menschen. Und wo wir gerne diese Begeisterung aufgegriffen haben und die damals dazu geführt hat, dass wir in Bonn gesagt haben, lass uns das einmal noch feiern. Und was aber so froh aufgenommen worden ist, wo sich so viele verschiedene Gruppen und Helfer eingefunden haben, die mithelfen wollten, wo so viele Leute sich haben einlassen lassen, laden lassen, dass wir dieser Abend ansteckend geworden ist, Neidfieber wirklich ansteckend geworden ist für unser ganzes Land. Wir haben jetzt bald Neidfieber in allen deutschen Bistümern und in den angrenzenden Ländern, in Österreich, der Schweiz, in Brüssel, London, in Dänemark, in Halifax, in Kanada. Weitere Planungen sind für Chile und Brasilien gefragt. Also man merkt, dass es wirklich die Möglichkeit gibt, wenn man sich in aller eigenen Schwachheit Gott zur Verfügung stellt, dass er durch uns wirken kann, dass er tatsächlich Licht in die Welt bringen kann. Physikunterricht hat mir auch immer Freude gemacht, aber als Priester Licht in die Welt zu bringen, das war dann doch der Weg, der mich wirklich bis heute erfüllt und wo ich mich wirklich freue, dass ich mich auf dieses Wagnis mit Gott eingelassen habe.
Und wie dieses Wagnis begonnen hat und welchen Weg Sie der Herr bis heute geführt hat, das erzählen Sie uns jetzt in Ihrer Berufungsgeschichte. Wir freuen uns schon sehr drauf. Dankeschön.
Ja, ich freue mich sehr über die Möglichkeit, auf Radio Horeb ein wenig Zeugnis zu geben über meinen Weg, der gar nicht so geradlinig war, wie man das vielleicht denkt, sondern der mit großen Werben Gottes um mich immer wieder neu mich zur Frage geführt hat, ob es nicht sein kann, dass Gott mich in seine Nachfolge ruft. Ich wurde am 29. August 1975 in Hilden geboren und bin in Monheim am Rhein, das ist genau in der Mitte zwischen Köln und Düsseldorf, aufgewachsen. Ich habe ein frohes, lebendiges Elternhaus erlebt. Für meine Eltern gehört der Glauben mit zum Leben. Sie sind beide sehr engagiert, aber ja, wir haben, bei uns wurde nicht, ja, war es kein frömmelnder Glaube, sondern meine Eltern waren mir immer Vorbild darin, dass man mit beiden Beinen auf dem Grund der Realität steht und dass der Glaube einfach zum Leben mit dazugehört. Für meine Großmutter, das sind so meine lebendigen Erinnerungen an die Kindheit, war klar, dass bevor sie nach Hause ging, sie immer mit uns gebetet hat, uns gesegnet hat. Und so habe ich auch meine Eltern als betende Menschen erlebt. Und als ich 3 Jahre alt war, haben meine Eltern einen Familienkreis gegründet aus 6 Paaren, der bis heute noch besteht und wo einmal im Monat der jeweilige dann diensthabende Kaplan in den Familienkreis kam und wo nach einem schönen Abendessen über den Glauben diskutiert wurde. Also das Glauben und Leben zusammengehört, das ist eigentlich eine tiefe Erfahrung, die ich von Anfang an machen durfte. Ich war dann ganz früh schon in der katholischen Jugend meiner Pfarrei aktiv in der KJG, wurde dann nach der Erstkommunion Messdiener und war auch engagiert weiterhin. Ich habe auch sehr gerne Musik gemacht, war sehr früh im Schulorchester schon des Gymnasiums, obwohl ich noch in der Grundschule war und habe also auch gesehen, dass die Schönheit der Musik uns immer wieder in eine Begegnung mit Gott führen möchte. Ich wurde dann eingeschult an der Marienschule in Opladen, bin dort zum Gymnasium gegangen, hatte also einen etwas weiteren Schulweg, weil meinen Eltern das wichtig war, eine christliche Erziehung zu erhalten. Meine Schwester war dort schon 4 Jahre vor mir und ja, sodass also auch zu meiner Werdegang gehört, Ordensfrauen zu erleben. Das waren damals noch die armen Dienstmägde Jesu Christi aus Sternbach, die auch schon im Kindergarten für mich prägend waren, wofür ich sehr dankbar bin. Und ja, sodass also auch an der Schule ein ganz natürlicher Geist herrschte, dass also morgens der Tag mit Schulbegehten begonnen wurde und wo mir dann irgendwo auch assistiert wurde seitens der Mitschüler, dass ich das wohl ganz gut machte. Und Exerzitien gehörten dann jährlich auch mit zu unserem Programm, sodass ja, das Leben immer wieder vor Gott zu bringen für mich von Anfang an eine ganz normale Übung war, dass also der Tag auch mit einem Gebet abgeschlossen wurde und ich das Ganze nochmal in Gottes Hände zurücklegen lassen durfte. Ich war dann in der Heimatgemeinde aktiv, auch als Firmenkatechet und habe gemerkt, dass es mir auch gelingt, junge Menschen zu begeistern. Und ich war ja selbst noch jung und da war es wirklich eine schöne Erfahrung, einfach auch über den Glauben zu sprechen. Und ich habe schon gemerkt, dass mir das gelingt. Wir hatten, das war immer schon eine sehr große Pfarrei mit 10.000 Seelen in Monheim, sodass wir parallel immer 2 Kapläne hatten und ich beobachten konnte, dass das ganz unterschiedliche Typen waren und aber alle doch wirklich auf ihrem Weg, Gott nachzufolgen, überzeugend waren. Und da bin ich sehr dankbar im Nachhinein, dass Gott das ermöglicht hat, dass dort wirklich Menschen, die mit uns gern gefeiert haben und auf natürliche Weise unterwegs waren, mit Fahrten, mit Lagerfeuer, mit Gitarre, auch immer wieder durchscheinen ließen, dass für sie wirklich die Liebe zu Christus das Element ist, was ihr Leben trägt und hält und dass diese Sehnsucht auch in ihm Erfüllung findet. Ich habe dann mein Abitur gemacht und im Abitur sagten dann schon so meine Mitschüler, ja, der Andreas, der wird bestimmt mal Priester. Und ich konnte mir das auch vorstellen, weil mich, wie gesagt, die Heimatkapelläne und der Heimatpastor damals schon fasziniert haben und diese Sehnsucht, ja, Christus am Altar zu dienen, die war da. Aber ich habe damals noch gezögert und ja, mein Vater, der als Bankkaufmann mir das auch wirklich gezeigt hat, dass wir als Christen in der Welt einen Auftrag haben und dort überzeugend sein können und dürfen, dort, wo wir hingestellt sind. Das waren Elemente, die neben einem guten Sozialwissenschaftsunterricht und meinem Interesse für Politik und Wirtschaft dann dazu geführt haben, dass ich erstmal mich dazu entschieden habe, Betriebswirtschaftslehre in Köln zu studieren und habe während des Zivildienstes, der dann vorgeschaltet wurde, schon an der Fernuniversität Hagen die ersten Kurse belegt für dieses Studium. Also ich war da sehr ehrgeizig und wollte das auch gut abschließen. Und das war also schon spannend, weil da einfach in dieser Zeit für mich natürlich diese Frage immer wieder aufkam, kann es nicht sein, dass doch da eine besondere Berufung ist, die ja, der ich gerne nachgehen möchte. Und immer wieder auf Exerzitien und Gesprächen mit Priestern in meiner Heimatpfarrei kam dieses Thema immer wieder auf. Und ich habe natürlich danach geforscht, wie sie das leben und was das ja wirklich, wo ihre Freude und Sehnsucht dann auch gestillt wird und wo sie immer wieder von Gott berührt werden. Im Studium an der Universität Köln, was mir Spaß gemacht hat, in der Betriebswirtschaftslehre, habe ich auch immer wieder in den Semesterferien gearbeitet, bei Banken, bei Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Ich habe bei der France Telekom gearbeitet und das waren alles wunderbare Erfahrungen in La Bonne, Carcassonne und Dijon. Und also das war wirklich auch etwas, was mich fasziniert hat, wie es möglich ist, als Christ auch dort in der Wirtschaft Einfluss zu nehmen auf menschenwürdige Bedingungen, wo jedem auch das, was er tut, zuteil wird und er nicht in, am Rand nur elementiert wird mit dem Gehältern für Arbeitslose. Also da war mir die Beteiligungsgerechtigkeit ein ganz starkes Anliegen schon während der Zeit meines Wirtschaftsstudiums. Ich habe dann aber schließlich bei Exerzitien gemerkt, dass die Liebe Gottes einfach so groß ist und dass ich schließlich mich dazu entschieden habe, auch durch ein Wort des damaligen Weihbischofs in Köln, der jetzige Bischof von Würzburg, der mich gefragt hat, was ich tue. Und ich habe ihm dann einfach die Frage gestellt, wie kann ich merken, dass Gott mich trägt? Ja, also wie merke ich, dass das einfach tragfähig ist? Und er sagte mir rückschauend auf sein Leben, er hat nämlich damals auch diese Sehnsucht, im künstlerischen Bereich tätig zu sein und trotzdem, wie kann er seinem Ruf, den er von Gott verspürt, folgen, dass er das damals vereint hat, also dass er sowohl Kunstgeschichte als auch Theologie studiert hat. Und ich habe das parallel bei einem Priester meiner Heimatpfarrei erlebt, in einem Stollenwerk, der die ähnliche Situation hatte, dass er gerne Architekt geworden wäre und dann als Missionar in Brasilien sowohl als Architekt Kirchen gebaut hat, als auch natürlich als Priester den Glauben verkündet hat. Und dann habe ich halt gesehen, dass wirklich die Möglichkeit priesterlichen Berufes sehr vielschichtig ist und dass es ganz eigene individuelle Wege gibt, Gott nachzufolgen. Und damals Weihbischof Hofmann hat gesagt, wenn du spüren willst, dass Gott dich trägt, dann musst du springen. Also du kannst nicht in der Hypothese bleiben, es könnte sein, dass ich Priester werde oder mal schauen. Und dann musst du wirklich jetzt dich in Gottes Arme werfen. Und ich hatte das Glück, dass zwei junge Männer, mit denen ich selber noch Jugendarbeit gemacht habe, in meiner Heimatpfarrei schon auf dem Weg waren, also im Kollegium Albertinum in Bonn studiert haben, dort, wo die Priesteramtskandidaten wohnen und sozusagen die duale Ausbildung neben der universitären Ausbildung an der Universität erleben. Und so konnte ich also relativ unauffällig mal in Bonn dort anfragen, wie das denn aussieht, so dann als Priesteramtskandidat die Ausbildung zu machen. Und ich hatte ein sehr gutes Gespräch mit dem damaligen Direktor Rainer Wölki, der dann, nachdem er so meine Berufungsgeschichte und meinen Werdegang gehört hatte und meine Sehnsucht gespürt hat, Gott nachzufolgen, dann am Schluss des Gesprächs sagte, ja, Herr Süß, dann können Sie jetzt ja kommen. Sie können in zwei Wochen anfangen. Dann beginnt nämlich das Propädeutikum, also das Vorstudiensemester. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt noch nicht mit meinen Eltern gesprochen. Und er sagte, ja, Herr Süß, jetzt sind Sie auch wirklich, glaube ich, alt genug, diese Entscheidung zu fällen. Und hat mich darin ermutigt. Und ich kam dann nach Hause und habe meinen Eltern das gebeichtet, dass ich in Bonn war und dass ich gerne Theologie studieren würde und Priester werden würde. Und meine Eltern haben mich dann auch nach einer anfänglichen Traurigkeit natürlich und Abschiednehmens von Enkelkindern und so weiter bis heute darin sehr unterstützt in dieser Entscheidung. Und ich verdanke dem baldigen Kardinal von Berlin doch sehr viel, dass er damals dann auch mir den Ruck gegeben hat und gesagt hat, jetzt, ich glaube wirklich, dass Sie eine Berufung haben und folgen Sie diesem Weg. Das hat sich natürlich dann in der Zeit im Kollegium Albertinum noch weiter vertieft und mit den Möglichkeiten, die uns dort gegeben werden, den gemeinsamen Gebeten und den Begleitungen dann durch den Spiritual und die Möglichkeiten, immer tiefer in den Glauben hineinzuwachsen, dass ich wirklich gemerkt habe, dass das mein Weg ist. Und das Studium hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich konnte dann sozusagen meine beiden Studien verbinden, war Assistent, Hilfskraft am Lehrstuhl für Sozialethik in Bonn bei Professor Lothar Roos und habe dann später auch bei seiner Schülerin Professor Ursula Notelle-Wildfeuer in Freiburg meine Diplomarbeit geschrieben und auch noch ein Semester bei ihr am Lehrstuhl gearbeitet und konnte genau das, was mir schon im ersten Studium wichtig war, nämlich für die Menschen einzutreten und ihre Beteiligungsgerechtigkeit klar als in den Vordergrund zu stellen, beide Studien vereinen und dort wirklich für die Menschen eintreten. Eine große Freude war für mich immer schon die Musik, die sich dann auch im Albertinum fortgesetzt hat. Der damalige Repetent, mittlerweile Personalchef in Köln, hatte mich gefragt, Herr Süß, es sind noch 3 Leute im Chor und gucken Sie doch mal, dass der Chor des Albertinums wieder ein wenig anwachsen kann. Und es war einfach eine große Freude dort, um mit Sänger und Mitstreiter zu beten und sie anzuwerben. Und schließlich wurde aus diesem Chor des Albertinums dann der Weltjugendtagschor, der 2005 auf dem Vigilfeld und vorher schon die Vesper beim Treffen der Seminaristen aus 88 Nationen für den Heiligen Vater Papst Benedikt XVI. Gesungen hat. Es war für mich einfach ein Riesengeschenk, dass ich damals als Sprecher des Kollegium Albertinums, der von den Ständen gewählt wird, den ganz neu gewählten Papst Benedikt XVI. Begrüßen durfte und wirklich zeigen durfte, dass wir als Seminaristen an seiner Seite stehen und sein Beispiel, mit dem er wirklich Glaube und Vernunft miteinander verbindet, als bekennender Zeuge für Christus in dieser Welt, dass uns das als Seminaristen ein wunderbares Beispiel sein kann und dass wir ihm da gerne nachfolgen. Durch die Vorbereitung des Weltjugendtags, ich hatte damals angeregt, dass wir eine Wallfahrt mit dem Weltjugendtagskreuz und der Marienikone machen, durch alle Bonner Institutionen haben wir halt erlebt, dass der Glaube etwas ist, der in ganz verschiedenen Ausprägungen mit ganz verschiedenen Spiritualitäten Menschen zu Gott führt. Und wir haben mit allen Laien, mit den Priesteramtskandidaten verschiedener Bistümer, Aachener Priesteramtskandidaten, die es damals noch in Bonn ansässig waren, mit Brüdern aus dem Kolleg Redemptoris Mater, mit den Laientheologen, mit der katholischen Hochschulgemeinde einen gemeinsamen Weg dort erlebt, mit dem Jugendtagskreuz und der Marienikone und haben erlebt, dass es wirklich wunderbar ist, wenn wir aus ganz verschiedenen Gruppierungen und Gruppen, Gemeinschaften, Orden gemeinsam ein Fest des Glaubens tragen. Und das war für uns so prägend, dass dann aus dieser Begegnung auch der Weltjugendtag ganz stark in Bonn geprägt wurde, dass wir da einander geholfen haben, dass es da ein wunderbares Miteinander gab und wir wirklich erleben konnten, Glaube trägt und Glaube ist vor allen Dingen für die Jugend ein ganz wichtiges, lebenserfüllendes Merkmal. Und wir waren so froh, dass die Begeisterung der Jugendlichen aus aller Welt uns in Bonn so gestärkt hat, dass wir wirklich uns auch wieder getraut haben, über die Grenzen der Theologie hinaus im Leben Zeugnis zu geben für Christus. Also ich denke, dass der Weltjugendtag da ganz entscheidend für uns in Bonn, überhaupt in ganz Deutschland bewirkt hat, dass wir wieder gespürt haben, dass das Zeugnis für Christus ganz entscheidend wichtig ist. Und ich bin unendlich dankbar, dass damals Kardinal Meißner etwas Neues für die Weltjugendtage eingeführt hat, nämlich die Anbetung in der Vigil auf die Papstmesse am Sonntag hin. Das war vorher noch nicht so üblich und es gab auch seitens der römischen Liturgiebehörden erst einmal Skepsis, ob das denn möglich wäre auf dem damaligen Marienfeld, das ja kurz vorher noch ein Acker gewesen war, mit 1 Million Jugendlichen aus ganz aller Welt anzubeten. Und dort war wirklich für mich auch nochmal ein weiterer wunderbarer Hineinwachsen in die Liebe Gottes, in die Anbetung, weil wir wirklich erlebt haben, als wir dann die Vigil gestaltet haben mit Psalmen, mit Gebeten, mit wunderschönen Gesängen, dass die Jugendlichen dort wirklich ganz intensiv zu Jesus Christus gebetet haben. Es werde ich nie vergessen, in dem Moment, wo das Allerheiligste auf dem Altar ausgesetzt wurde, dass das ganze Feld wirklich anbetend hingekniet ist und man spüren konnte, Christus ist da. Eine junge Frau hat Kardinal Meissner einen Brief geschrieben und sich entschuldigt, dass Jesus nur für sie da gewesen wäre in dieser Anbetungsnacht. Und er hat ihr dann zurückgeschrieben, dass die Intensität Jesu Christi so stark ist, dass er jeden so tief berühren kann, wenn wir ihm nur unser Herz öffnen. Diese Erfahrung der Anbetung hat uns dann wirklich ganz neu nochmal auf dieses wunderschöne Element der christlichen Frömmigkeit hingeöffnet, was ja eigentlich in Deutschland schon weithin verschwunden war. Ich kann mich natürlich erinnern, dass ich mit meiner Großmutter als Kind zur Anbetung in der Heimatpfarrei gegangen bin, aber weiß auch noch sehr genau, dass dort viele ältere Damen zugegen waren mit dem Pastor und dass dieses Element der Anbetung im Grunde so fast in unserer deutschen Kirche verschwunden war. Und das war für uns einfach sehr bewegend, das wieder neu zu entdecken. Und ich würde das im Rückblick als wirklich wunderbare, schöne Fügung bezeichnen, dass dann auch wir diese Anbetung basierend auf dem Barmherzigkeitsabend der Gemeinschaft Emanuel in Bonn wieder neu entdeckt haben und dort auch dazu eingeladen haben, dass vor allem die kirchenfernen jungen Leute sich wieder neu von der Gegenwart Christi schenken lassen und es wagen, neue Schritte auf ihn zuzugehen. Wir haben dieses Night Fever dann in Bonn direkt im Oktober im ersten Studienmonat im Anschluss an den Weltjugendtag gefeiert. Und das war für uns so berührend, dass es im Grunde kaum Leute gab, die dann, als wir nach der Heiligen Messe auf die Straße gegangen sind und die Leute eingeladen haben, die dann gesagt haben, nein, das interessiert uns nicht. Sondern sie wussten noch vom Weltjugendtag, aha, das sind junge Leute, die sind begeistert, die wollen ihren Glauben feiern und das ist doch toll, dass die uns daran teilhaben lassen, an ihrer Freude. Und wir sind von Anfang an auf die Straße gegangen und haben angeboten, den Passanten möchten sie eine Kerze anzünden. Sie können sie anzünden für sich, für Freunde, die sich über ihr Gebet freuen, die sie darum gebeten haben, denen es vielleicht nicht so gut geht oder in ihren ganz persönlichen eigenen Anliegen. Und eigentlich jeder wusste, dass in diesem Moment wen und für wen er beten konnte. Und egal wie fern der letzte Kirchenbesuch war, empfangen dann an der Kirchentüre von jungen Menschen, die dann noch ein wenig mehr erklären, wie in der Kirche, welche Möglichkeiten es gibt, auf Christus zuzugehen, sind doch immer wieder die Leute sehr begeistert gewesen und haben sich ansprechen lassen und sind mit einer großen Freude wieder aus der Kirche herausgegangen. Dass es so möglich ist, auf eigentlich total einfache Art und Weise, in dieser Schlichtheit und Einfachheit den Glauben zu feiern, durch die Elemente, die die Kirche schon seit Jahrtausenden uns bereithält, nämlich gemeinsame Eucharistiefeier, gemeinsame Anbetung und schließlich dann, weil in den Seitenschiffen sitzen Priester, die dann das Sakrament der Versöhnung spenden oder segnen, zum Gespräch bereit sind, dass diese Elemente die Menschen wieder so zu Christus hinführen können, dass sie ihr Leben erneuern, dass sie umkehren, dass sie alles hinter sich lassen können, was ihnen auf dem Herzen liegt, was zwischen ihnen und Gott steht. Das ist eine ganz tiefe Erfahrung, die mich damals noch als Theologiestudent auf meinem Berufungsweg noch mal sehr geprägt hat und dann wirklich so das letzte Jahr Gottes war, was ich zu mir war, was ich nicht überhören konnte und wo er wirklich gesagt hat, ich brauche dich. Und zwar nicht als Mann in der Wirtschaft, sondern ich brauche dich als jemand, den ich berufe, um mich berührbar zu machen in dieser Welt, um meine Barmherzigkeit den Menschen zuzusagen. Und dass Gott uns da auch als Priester braucht, das habe ich ganz deutlich erfahren dürfen in dieser Zeit. Und so freue ich mich, dass auch immer Seminaristen bei diesen Anbetungsabenden Night Fever mitwirken und so wirklich merken, dass von ihnen vor allen Dingen nicht gefordert ist, irgendwelche formalen Akten zu füllen als Gemeindeverwalter, sondern dass sie in erster Linie von den Menschen gebraucht werden, als Seelsorger, als Spender der Sakramente, als diejenigen, die Christus berührbar machen in dieser Welt. Wir haben bei diesem Night Fever Abend verschiedene Elemente, mit denen man auf Gott zugehen kann. Eines ist zum Beispiel, dass wir anbieten, auf Fürbittzetteln den eigenen Dank zu schreiben, das einmal in den Blick zu nehmen, dass wir Gott unendlich dankbar sein können für unser Leben, für all das, was er uns schon geschenkt hat, weil wir doch häufig, wenn wir beten, eher bitten in ganz konkreten Anlässen und dort Gott versuchen, wohlzustimmen für die Anlässe, die gerade vor uns liegen. Aber wenn wir merken, wofür wir danken dürfen, Sören Kierkegaard hat einmal gesagt, wenn wir das Leben anschauen und zurückschauen, dann merken wir, wo er uns geführt hat, wo er Menschen an unseren Lebensweg gestellt hat, die uns wirklich begleitet haben, die uns geholfen haben, die rechten Lebensentscheidungen zu treffen, dann kommen wir sofort in eine unmittelbare Gottesnähe und wir merken, dass er uns nicht allein lässt, sondern dass er bei uns ist und uns führt und stärkt und auch immer wieder heilt und uns zeigt, dass er uns unendlich liebt. Die weitere Möglichkeit ist, den Lob auf diesen Zettel zu schreiben, wirklich über das, was wir dort feststellen, was er in unserem Leben getan hat, den Lob darüber, was er an anderen getan hat. Und schließlich natürlich auch die Bitte, hinauf auf diesen Zettel zu schreiben, um ganz konkret in den eigenen Anliegen zu beten. Diese Zettel können dann vor das Allerheiligste getragen werden, in eine Fürbittbox eingeworfen werden. Und von Anfang an war uns wichtig, dass Schwestern in diesen Anliegen beten. Und das ist so die kontemplative Ebene unseres Abends, dass wir einfach uns ganz getragen wissen vom Gebet der Ordensschwestern, die in den jeweiligen Städten für die Night Fever Initiative, für die Aktiven und natürlich vor allem für diejenigen beten, die dort an diesem Abend vor Gottes Angesicht gekommen sind. Es ist auch wunderschön, dass wir dort die Möglichkeit haben, einen Bibelspruch zu ziehen und zu erleben, dass Gott in mein Leben hineinspricht. Und der Vater selbst immer wieder, dass auf meine Frage, die ich dann in der Woche so mit mir rumtrage, Gott wirklich in mein Leben hineinsprechen kann und die Heilige Schrift wirklich ein Wort ist, was uns tröstet und befreit, das uns immer wieder neu stützt, stärkt und vor allen Dingen uns leiten kann. Und dieses Wort Gottes, was uns ins Herz hineingesprochen wird, das ist auch für alle, die dort an diesem Abend teilnehmen, immer wieder Ansporn, sich neu auf Gottes Wort zu stützen und es zu lesen und Gott durch sein Wort ins eigene Leben hineinsprechen zu lassen. Dass die Priester dort wirklich den Dienst tun, der ihnen zukommt, nämlich das Sakrament der Versöhnung zu spenden, zu segnen, die Heilige Messe zu feiern, der Komplett vorzustehen, das ist, glaube ich, für ganz, ganz viele Priester eine wunderbare Erfahrung, weil in vielen Vereinen der Beichtdienst schon sehr abgenommen hat. Und wenn man dann beim Night Fever erlebt, dass man mit 8 bis 10 Priestern vor Ort ist und alle haben den ganzen Abend über zu tun, es gibt sogar zum Teil noch Schlangen, dann ist es doch wirklich sehr tröstend und auf die eigene Berufung hin wunderschön zu erleben, dass wir gebraucht werden und dass es dort nicht über Oberflächlichkeiten zur Sprache kommen, sondern wirklich, dass es zur Umkehr kommt, zur Neuordnung des Lebens und zu einer Wiederhinwendung, zu einem Leben mit Gott. Und dass wir dort als Priester in aller eigenen Schwachheit gefragt sind, dass wir diesen Dienst leisten dürfen, dass Gott uns beauftragt, dort ihn berührbar zu machen in dieser Welt, sein tröstendes Wort, dass kein Mensch sich selbst zusprechen kann, nämlich die Verzeihung der Sünden. Das ist für mich immer wieder neu, ganz bestärkend auf meinem Berufungsweg und vor allen Dingen, dass sich das Night Fever jetzt immer weiter ausbreitet, angefangen in Freiburg, wo wir dann das zweite Night Fever begonnen haben und das dann sich weiter in Erfurt und dann in Mainz im Priesterseminar, in Augustinerkirche und dann im Kölner Dom und ja, mittlerweile in bald allen deutschen Bistumsstädten ausgebreitet hat. Das ist eine tiefe Erfahrung und wo ich wirklich merke, dass Gott mir seine Liebe immer wieder neu schenkt und in dem Maße, wie wir bereit sind oder wie ich bereit bin, mich auch für ihn hinzugeben, kann er durch mich wirken und seine Gnade auch den Menschen zuteil werden lassen. Mir wird immer mehr deutlich, dass es im Grunde für unsere Berufung darauf ankommt, ob jetzt zum Priester, zum Ordens oder zur Ehe, wirklich zu erkennen, was sind die Gaben, die Gott in mich hineingelegt hat. Was ist das, was er mir geschenkt hat und wie kann ich das für die anderen zur Entfaltung bringen? In dem Maße, wie ich für die anderen da bin, wie ich ihnen meine Begabung zugänglich mache, erfahre ich wirklich dieses innere Glück, diese Freude, die Gott mir schenken will. Ich kann nicht meine Begabung für mich behalten, sondern ich darf sie verschenken und er wird mich reichlich dafür belohnen und immer mehr in seine Liebe hineinführen. Die Berührbarkeit Gottes durch uns Menschen, sie kann immer da geschehen, wo wir unserer Sehnsucht nach der Liebe, die kein Mensch schenken kann, sondern die wirklich dann in Gott auch uns zuteil wird, ja, Raum geben, wo wir unseren eigenen, um uns selbst drehen aufhören, sondern wirklich schauen, wo kann ich teilen von dem, was ich habe und den Menschen mitgeben. Ich freue mich vor allen Dingen, dass es dadurch gelingt, durch diesen Neidfieberabend gelingt, die Kirchenfernen wieder neu zu ihm zu führen. Wir erleben immer mehr, dass unsere Gesellschaft sich von Glauben und von der Kirche abwendet. Und das ist eigentlich etwas, was sehr viele Menschen sehr erstaunt, dass mit Anbetung und Beichte, mit dem Glauben junger Menschen, dass der so ansteckend wirkt, dass vor allen Dingen kirchenferne Menschen sich dort ansprechen lassen. Und das ist das, was wir immer wieder neu erleben, dass junge Leute, aber auch Ältere, doch eine ganz tiefe Sehnsucht haben und diese Unmittelbarkeit Gottes, diese Offenheit, dass jeder den Schritt auf Gott zutun kann, wie er möchte, dass der eine halt eher hinten in der Kirche sitzen bleibt oder der andere sich nach vorne führen lässt, um dort seine Kerze zu entzünden, dass das eine Art und Weise ist, die vielen Menschen in ihrem Glauben entgegenkommt, weil sie häufig keine eigene kirchliche Praxis mehr haben und deshalb den Begleiter an ihrer Seite brauchen, der sie zu Gott hinführt. Es ist ein großes Anliegen von mir, deshalb die jungen Menschen dazu zu ermutigen, Zeugnis für Christus zu geben und selbst zu Begleitern und Hirten ihrer Mitmenschen zu werden, um sie zu Christus zu führen. Mich hat im Januar 2005 ein Satz von Johannes Paul II. Sehr bewegt, den ich über ihn gelesen habe. Der gesagt hat, die Neuevangelisierung Europas wird durch die Jugend geschehen. Und ich habe damals gesagt, vor allen Dingen auf Deutschland hin, dass ich mir das gar nicht vorstellen kann, weil wir doch in einem sehr säkularen Land leben und die Jugend jetzt gar nicht so zugänglich für den Glauben mir erschien zum damaligen Zeitpunkt. Aber auch da Gott mich geführt hat und mich wirklich eines Besseren belehrt hat, denn wir durften erleben, dass die Jugend auf dem Petersplatz in Rom stand, um Abschied zu nehmen von einem angeblich in den Medien doch so strengen Papst und die wirklich dieses Vorbild dieses Papstes Johannes Paul II., der nicht wischiwaschi geredet hat, sondern ihnen wirklich gezeigt hat, wie sie ihr Leben froh leben können und wo sie ihrer Berufung folgen können, um dort auch wirklich diese innere Freude und Erfüllung zu finden und dass junge Leute dann dort angestanden haben, um von ihrem Papst Abschied zu nehmen, der sie so verstanden hat und der sie zu der Quelle der Freude geführt hat. Auch unvorstellbar, dass ein Deutscher dann Papst wurde, Benedikt XVI., und dass dieser Papst, der auch im Vorhinein von der Presse so negativ gezeichnet wurde, den Ton der Jugend gefunden hat und der in aller Bescheidenheit, die ich auch dann persönlich erleben durfte, als ich ihn begrüßte, wirklich ein rührbarer Christus für uns Jugendliche dort beim Weltjugendtag in Köln war. Und diese Geschichte, die wir dann erleben von Neidfieber, dass ganz unterschiedliche Initiativen, Gemeinschaften, Gruppen einen Weg finden, sich durch diese Initiative zusammenzufinden und in ihren Städten wirklich für ihre Stadt Christus berührbar zu machen, das ist etwas, was sicherlich man auch, oder was ich, für ganz unwahrscheinlich gehalten habe, dass das geschehen kann. Und ich bin selbst total überrascht, immer wieder aus welchen Städten dann Anfragen kommen über unsere Neidfieber-Seite, die wir von Anfang an im Internet hatten und haben, neidfieber-online.de, dass sie anfragen, kann es nicht Neidfieber auch bei uns geben. Wir haben hier einen kleinen Gebetskreis und er würde gerne bald anfangen, anzubeten und die Menschen einzuladen, zu Christus zu kommen. Wir wollen auf die Straße gehen und wir wollen an die Türen unserer Innenstadtkirchen klopfen und die Pfarrer bitten, dass sie sie öffnen, dass wir dort zur Anbetung und Beichte einladen können. Diese Entwicklung hat sicherlich kaum jemand vorhergesehen und das konnte keiner aus eigener Kraft tun, sondern es ist wirklich das Werk Gottes, was dort im Heiligen Geist geschieht, wo er in den Herzen junger Menschen dort zusammenwirkt. Und ich merke, dass das auf ganz unterschiedlichen Ebenen geschieht, gerade so, wie sich die Menschen ansprechen lassen, so führt er sie zusammen. Und ich merke auch, dass die Mutter Gottes dort wirklich eine ganz große Fürsprecherin ist, die die Menschen zu ihrem Sohn führt. Wir durften Naifiwa mittlerweile schon in den letzten Jahren auf unterschiedlichen Kongressen vorstellen, Kirche in Not in Augsburg, auch in Würzburg und beim Katholikentag in Osnabrück werden das jetzt auch wieder in Mannheim tun dürfen, in der ganz zentralen Jugendkirche mit dem Jugendbischof. Wir haben ein wunderbares Exerzitienangebot, wo ich im Sommer wieder in den französischen Alpen in La Valmette in einem Haus der Erzjesupriester einladen darf. Alle Naifiwa-Aktiven, wir kommen zweimal im Jahr zusammen. Wir merken dort ganz auf Gott hörend, dass er uns wirklich mitberuft, in diesem Lande oder in Europa einen neuen Weg zu bahnen, der Weg, der ja im Heiligen Geist wirklich die Menschen zu Christus führt. Und da können wir eigentlich nur staunen, genauso wie wir staunend vor dem Allerheiligsten knien und ja wirklich ihn in unser Herz hineinsprechen lässt, was er mit uns vorhat. Ich kann bis heute immer noch sagen, dass Jesus mich immer wieder jeden Tag neu überrascht mit seinen Geschenken, die er mir jeden Tag gibt, wo ich erlebe, dass das Liebeserweise sind, wo er mir zeigt, dass er mich braucht, auch da, wo ich jetzt ganz konkret hingestellt bin, hier als Kaplan in Düsseldorf, wo ich für die Kinder- und Jugendarbeit zuständig bin, wo ich junge Menschen begleite auf ihrem Weg als Messdiener, in der Kommunionvorbereitung mit einem ganz engagierten Team von Katechetinnen, die wirklich Zeugnis geben über ihren Glauben und die Kinder hineinschauen lassen in ihr Leben, wie es gelingen kann, als Christ, als Mutter, als Vater zu leben, wie in den verschiedenen Gremien auch in dieser Pfarrei gesucht wird nach einem Weg mit Christus und wie wir auch offen und anschlussfähig bleiben an die Gesellschaft und für die Leute, die sich neu für den Glauben interessieren. Ich erlebe das immer wieder auch bei dem Männerkreis, den ich hier begleiten darf, dass auch ein Vatersein in unserer Zeit ganz wichtig ist, dort Zeugnis zu geben als Vater im Glauben. Und bin immer wieder ganz fasziniert davon, mit welcher Freude dann auch die Menschen hier in der Pfarrei auch zukommen und sagen, können wir nicht mal heute Abend etwas Besonderes machen, können wir mal im nächsten Monat zu einer Nacht offenen Kirche, zu einer TC-Nacht einladen. Wir wollen montags abends eine Nacht machen, wo die Kirche offen bleibt, wo auch Leute, die vielleicht mit der Kirche nicht so viel zu tun haben, zusammenkommen in den Familienkreisen, wo wir den Glauben sprechen. Das sind alles Möglichkeiten, wirklich den Glauben in unserer Zeit zu erleben und wo wir als Priester wirklich die Berufung haben, Menschen zu ihm zu führen. Ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht jetzt ein Lied hören würden. Here I am, God, ein Lied, das beim Weltjugendtagen immer wieder gesungen wird und was wirklich zeigt, dass es bei der Berufung, die jeder Mensch hat, ob zum Priester oder zum Ordens oder zur Ehe, die gleichberechtigt sind, nebeneinander stehen und einander ergänzen, aufeinander zu, von Gott geschaffen worden sind, dass es darauf kommt, Antwort zu geben, auf seinen Anruf zu sagen, ja, hier bin ich und sende mich zu den Menschen und zeige ihnen durch mein Dasein für sie, dass du es endlich liebst.
I, the Lord of sea and sky, I have heard my people cry.
Spiritualitätssendung bei Radio Horeb. Mein Name ist Doris Frey, Entschuldigung. Und Kaplan Andreas Süß hat uns heute seine Berufungsgeschichte erzählt. Herr Kaplan Süß, herzlichen Dank noch dafür. Wir haben nun Hörer in der Leitung, nämlich aus Ihrer Stadt, aus Düsseldorf, hat uns auch Frau Götzen erreicht. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Frau Frey. Grüß Gott, Herr Kaplan. Wir kennen uns auch. Herr Kaplan, ich komme ja gerne zum Leitfieber mit dem Rollstuhl. Es ist immer etwas schwierig, dann den mobilen Fahrdienst dafür heiß zu machen, weil eben samstagsabends die Behinderten auch andere Wünsche haben. Also gerade Night Fever. Und meine Idee wäre, wenn Night Fever irgendwo ist, dass man vielleicht so 2 Wochen vorher in das Programm, Kirchenprogramm der Woche reinschreibt, es ist Night Fever und vielleicht das Allerheiligste in einer kleinen Monstranz, wenn sich jetzt 2, 3 Menschen melden, die die Wohnung nicht mehr verlassen können, die schon älter sind. Die sind noch genauso erreichbar für die Süßigkeit Jesus, für sein Umarmen. Und ich finde das immer so ein bisschen klar, wird die Jugend die Kirche neu aufbauen. Aber die Kranken und die Älteren sind auch sicher die, die langatmig und treu an seiner Seite bleiben. Also ich hätte so die Idee, dass dann einige von den Jugendlichen meinetwegen mit einem Priester 3 ältere oder Behinderte im Umkreis dieser Kirche besuchen und da so ein 14-Stündchen, 20 Minuten Night Fever in diese Krankenstube bringen.
Das ist eine sehr schöne Idee, für die ich sehr dankbar bin. Wir merken ja auch, dass das Night Fever sich entwickelt, also dass wir immer mehr merken, wer sich jetzt zur Verfügung stellt und gerne mit uns zusammenarbeiten möchte, seine Hilfe anbietet. Und das ist natürlich wunderbar. Wir müssen natürlich immer schauen, wie es möglich ist, dass an diesen Abenden dann auch Priester kommen können, um Beichte zu hören, weil in Zeiten weniger Priester natürlich das auch eine Arbeitsbelastung darstellt. Aber ich finde es eine sehr schöne Idee, dass wir wirklich da auch für die Kranken und für diejenigen, die nicht so gut zu Fuß sind, eine Möglichkeit schaffen könnten, sie zu besuchen, wie wir ja in den Pfarreien auch die Pfarrbesuchsdienste und den Weg haben der Krankensalbung und der Möglichkeit, wirklich die Menschen zu Hause zu besuchen. Ich könnte mir das gut vorstellen und nehme das gerne als Anregung entgegen. Vielen Dank.
Ja, danke schön.
Danke, Frau Götzen.
Dankeschön.
Alles Gute.
Danke.
Wiederhören.
Wiederhören.
Frau Grupper, Sie haben uns als Nächstes erreicht. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich wollte einfach jetzt ehrlich zugeben, dass ich Sie, erstmal möchte ich mich bedanken für das wunderbare Zeugnis. Und dann muss ich zugeben, dass ich Sie mal beobachtet habe in München im Night Fever. Da war sie, glaube ich, noch nicht zum Priester geweiht. Und dann ist mir ihre Begeisterung aufgefallen und ich sie alle mit einbeziehen, das ganze Lobpreisteam und dann wieder zwischendurch Anbetung machen. Also das hört man jetzt gar nicht so im Radio, was sie für eine Ausstrahlung haben. Und ich kannte sie ja bis dahin noch nicht. Und das hat mich dann so ermutigt, einfach auch Lobpreis bei uns in der Gemeinde zu machen und wirklich alle Fähigkeiten mit einzubeziehen und schauen, wer könnte was machen, wer könnte mal was lesen. Und es hat mir echt ganz viel Ansporn gegeben. Und jetzt waren wir wieder in Augsburg und haben jetzt auch mitgekriegt, da sind zeitgleich Bonn und sogar in London und in Übersee, und also in Kanada. Also das schwappt ja so wunderbar über.
Ja.
Das Night Fever möchte Ihnen ganz herzlich danken. Und,
ja, ich danke Ihnen für den Zuspruch. Ja. Danke sehr.
Gut. Danke. Danke, Frau Gopper. Wiederhören. Ja, vielleicht sollten wir bei uns im Radio auch eine Kamera installieren, damit man das Leuchten in den Augen sieht.
Ja, und ich finde auch diesen Zuspruch wunderbar. Den brauchen wir auch als Priester, dass wir wirklich merken, dass wir Jesus berührbar machen. Und das finde ich wunderbar, dass wir einander bestärken, so wie ich auch gerne immer wieder die Menschen hier in der Pfarrei oder beim Night Fever bestärke, dass es auf sie ankommt, nicht wahr? Manchmal denken wir, dass es würde auch ohne uns gehen. Und aber dass gerade Christus uns braucht, dass in seinem Heilsplan jeder von uns an einer Stelle steht, wo kein anderer stehen kann, weil wir ganz besondere Begabungen bekommen haben, die man braucht, um in dieser Situation wirklich ihn berührbar zu machen. Und deshalb brauchen wir, glaube ich, auch in unserem Land und als Christen überhaupt wieder die Fähigkeit, einander zu loben und einander zuzusprechen, dass jeder Einzelne ganz wichtig ist, um diese Welt wieder zu einer Lebens- und liebenswürdigen Welt und einer gläubigen Welt zu machen. Deshalb braucht es diesen Zuspruch. Dankeschön.
Im Hinblick auf das Night Fever kommt mir da so der Spruch in den Sinn, wenn einer träumt, dann ist es ein Traum, wenn mehrere träumen, dann ist es Beginn einer Wirklichkeit. Sie allein hätten ja dieses Night Fever auch nicht so auf die Wege setzen können und könnten es nicht in 30 Städten machen, sondern es braucht einfach jene, die sich auch ansprechen lassen.
Ja, absolut. Sehe ich auch so.
Caroline Ruoff hat uns als nächstes erreicht, keine Unbekannte im Night Fever-Team, oder? Hallo.
Ja, hallo, grüß dich, Andreas.
Hallo, Caroline.
Ich wollte einfach die Chance nutzen und im Namen des ganzen, der denke ich, der ganzen Night Fever-Familie einfach Danke sagen, dass du Ja gesagt hast und dass wir alle mitmachen dürfen, mit teilhaben dürfen an dieser großen Gnade, die Gott uns in unserem Land schenken möchte.
Caroline, vielleicht kannst du für die Hörer, dass wir jetzt da nicht so einen Insiderkreis machen, noch sagen, wie du mit Night Fever verbunden bist. Liebe Hörer, Sie merken sich, sag du, wir kennen uns.
Kann ich gerne machen. Ich kann kurz sagen, vor allem die Hörer von Night Fever, von Radio Hörer, werden mich wahrscheinlich von der Stimme her kennen. Ich bin mit Matthias Brause in München, Leitung von Night Fever, und bin da manchmal auch zu hören, wenn ich am Mikro spreche, wenn es gerade aus München übertragen wird.
Genau, wir übertragen aus St. Peter.
Ich danke dir für deine Hingabe und deinen Dienst, dass du gesagt hast, ich leite Night Fever in München und dort auch wirklich die Verbindung zu Radio Horeb wunderbar immer wieder herstellst. Und es braucht, wie gesagt, die Menschen, die sich ihnen zur Verfügung stellen. Und umso mehr das tun, umso mehr ist es möglich, wirklich Menschen zu Christus zu führen. Und es kommt auf jeden Einzelnen an. Und ja, ein herzliches Vergelt Gott.
Gut, danke auch für den Anruf. Alles Gute.
Danke, ebenso.
Tschüss.
Dankeschön.
Ja, Herr Kaplan Süß, wir sehen es, das Feuer brennt, Night Fever, Sie haben viele damit entflammt. Das Night Fever brennt in vielen Städten, das Feuer des Herrn ist angezündet. Jetzt würde mich interessieren, jeder Priester hat ja einen Primitspruch, kommt in Ihrem Primitspruch das Feuer schon vor?
Ja, ein wenig, also zumindest indirekt. Ich habe den Primitspruch, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Und dieser Satz hat mich sehr berührt aus dem Matthäus-Evangelium, weil Jesus wirklich uns braucht, um ihn berührbar zu machen. Und die Vorstellung, also einmal über meinen persönlichen Namen, Andreas, ja, der Fischer war und als einfacher Fischer dann in die Nachfolge gerufen wurde. Und die Menschen zur damaligen Zeit hatten also Angst vor der See und viele Fischer konnten selbst nicht schwimmen, also das herausgeschöpft werden aus dem Unheil, das mit dem See verbunden wurde, das gerettet werden, das ist eigentlich für mich eine wunderbare Möglichkeit, wirklich ihm nachzufolgen. Und es war eine wunderbare Fügung, dass, als ich jetzt hier auf die neue Stelle in Düsseldorf kam, die Katechetin dann sich auch dafür ausgesprochen haben, folgt mir nach, als Segensspruch zu nehmen für unsere Kommunionvorbereitung. Und das fand ich dann auch wieder einen wunderbaren Liebesbeweis Gottes, dass er immer wieder Anknüpfungspunkte findet und zeigt in jeder Situation, dass er bei uns ist und uns leitet und führt. Und folgt mir nach, ich werde euch zum Menschenfischer machen. Ist vielleicht wirklich so ein Primitz- und Lebensspruch meines Lebens.
Ja, es gibt jetzt ja vielleicht einige, die zuhören, die diesen Ruf auch verspüren, aber dennoch 1000 Zweifel im Herzen haben. Was würden Sie ihnen raten?
Also ich kann wirklich nur dazu ermutigen, sich auf Jesus einzulassen. Und ich habe ja schon ganz offen erzählt, dass das für mich auch kein gerader Weg war, wie viele das möglich ist, direkt nach dem Abitur dann Theologie zu studieren und was heute auch immer seltener wird, weil in einer Welt, wo es sehr viele Möglichkeiten gibt für junge Frauen und Männer, sich zu entscheiden und Berufe zu ergreifen, da wird es natürlich auch schwieriger, so direkt zu sagen, und ich gehe jetzt direkt ins Kloster oder ich werde jetzt direkt Priester. Mir haben damals diese verschiedenen Priester geholfen, die in ihrer Unterschiedlichkeit überzeugend ihren Glauben gelebt haben und wo ich gedacht habe, da ist für mich und für meine Ecken und Kanten auch ein guter Weg. Und gerade diese Verschiedenartigkeit macht uns im Presbyterium glaubwürdig und für die Menschen sind wir ganz unterschiedlich ansprechbar. Und es ist auch gut, dass wir so verschieden sind und dort unterschiedliche Menschen ansprechen. Und dann, wie gesagt, damals der Weihbischof Hofmann, der sagte, wenn du nicht springst, dann kannst du nicht aufgefangen werden. Also man kann nicht sagen, ich könnte mich berufen fühlen, oder aber ich traue mich jetzt nicht zu leben. Es ist ja doch ein recht langes Studium, 5 Jahre der Theologie, die wir dort, Theologie und Philosophie, die wir da betreiben. Und das ist natürlich auch nochmal ein Entscheidungsweg, wo dann der Direktor und der Repetent und der Spiritual mit hinauf drauf schauen, Praktikumsfahrer, und dann auch wirklich von außen nochmal bestätigen können, dass da eine Berufung vorliegt. Und dann schließlich die Annahme durch den Bischof, die dann, also Eignung, Neigung und Annahme durch den Bischof, dieser Dreischritt, wirklich einem auch eine eigene innere Sicherheit geben können, dass dieser Weg ein guter Weg ist. Mhm. Also von daher kann ich nur einladen, einen Priester des Vertrauens zu besuchen und sein Herz zu öffnen und zu sagen, dass man sich das vorstellen könnte und das auch spürt, dass das ein Ruf ist. Und einfach immer wieder im Gebet auch, und da ist Night Fever sicherlich ein schöner Ort, und wir erleben auch immer wieder, dass junge Leute durch das Night Fever zu ihrer Berufungsfrage kommen. Und einige sind jetzt schon in Orden eingetreten oder sind Seminaristen in den Seminarien in ganz Deutschland, und die Nähe Christi wirklich zu suchen und dann auch wirklich darauf zu hören, Jesus, möchtest du, dass ich dir nachfolge? Und ich glaube, dass er wirklich ein sehr leidenschaftlicher Werber ist, so kann ich das aus der eigenen Erfahrung sagen. Und wenn er uns haben will, dann gibt er uns so viele Zeichen und er lässt uns wirklich immer wieder spüren, dass durch andere Menschen, die auf unserem Weg sind, dass er uns braucht. Mhm. Und also auf einen guten Priester vielleicht einfach mal fragen, was er davon hält, wenn man diesem Ruf folgt.
Ganz herzlichen Dank Ihnen, Herr Kaplan Süß, dass Sie uns an Ihrer Berufungsgeschichte haben teilhaben lassen. Am Ende der Sendung jetzt beten wir noch gemeinsam ein Gebet um geistliche Berufe. Liebe Hörer, wenn Sie mitbeten möchten, finden Sie es im Gotteslob. Es ist die Nummer 27.5. Und am Ende bitten wir dann auch noch Kaplan Andreas Süß um seinen Segen. Sie können gerne die Sendung nochmals als CD-Mitschnitt bestellen bei unserem CD-Dienst unter der 08323 9675120. Aber jetzt beten wir zum Abschluss noch dieses Gebet um geistliche Berufe und bitten dann Sie, Herr Kaplan Süß, um Ihren Segen.
Sehr gerne. Das Gebet wurde immer im Albertinum gebetet, deshalb habe ich da eine sehr persönliche Beziehung dazu, und ja, wo Gott uns wirklich in seine Nachruffolge ruft. Jesus, göttlicher Hirt, du hast die Apostel berufen und zu Menschenfischern gemacht. Rufe auch heute junge Menschen in deine Nachfolge und deinen Dienst. Du lebst ja, um immer für uns da zu sein. Dein Opfer wird auf unseren Altären Gegenwart, weil alle Menschen an der Erlösung teilhaben sollen. Lass alle, die du berufen hast, diesen deinen Willen erkennen und sich zu eigen machen. Öffne ihnen den Blick für die ganze Welt, für die stummen Bitte so vieler um das Licht der Wahrheit und die Wärme echter Liebe. Lass sie getreu ihrer Berufung am Aufbau deines geheimnisvollen Leibes mitarbeiten und so deine Sendung fortsetzen. Mach sie zum Salz der Erde und zum Licht der Welt. Gib, Herr, dass auch viele Frauen und Mädchen ebenso entschlossen dem Ruf deiner Liebe folgen. Wecke in ihrem Herzen das Verlangen, vollkommen nach dem Geist des Evangeliums zu leben und sich selbstlos hinzugeben im Dienst an der Kirche. Lass sie bereit sein für alle Menschen, die ihrer helfenden Hand und ihrer barmherzigen Liebe bedürfen.
Amen.
Amen. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
So segne, behüte und stärke euch in eurer Berufung der gute und allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.